Mehr noch Gelegenheit für Fragen. Ja?
In 4. Mose 20 ist die eine Stelle, wo wieder das Volk gegen Mose und Aaron hadern, weil sie kein Wasser haben. Und daraufhin sagt mit Gott zu Mose, dass er den Stab nehmen soll und zu den Felsen sprechen und mit Wasser herausnehmen. Und daraufhin hat dann der Mose sein Auge getrieben, entsprechend vor das Volk, und hat dann zu den Felsen geredet und einen Stab genommen und auf den Felsen zweimal draufgeschlagen. Und dann kam auch Wasser raus. Allerdings hat Gott ihn dann ja gerügt, beziehungsweise hat ihm dann gesagt, er soll, oder er darf jetzt nicht mehr ins Land hineingehen, sondern darf es bloß betrachten. Jetzt wäre die Frage, was war das Vergehen von Mose, speziell in dieser Situation, dass er sich aufgeregt hat oder dass er den Stab gegen den Felsen geschlagen hat oder was?
Das Schlagen des Felsens finden wir ja zum ersten Mal in 2. Mose 17, ganz am Anfang der Wüstenwanderung. Mose musste den Felsen schlagen und es kam Wasser für das Volk heraus. In 4. Mose 20 sollte Mose den Felsen nicht schlagen, sondern mit ihm sprechen. Nun, die eigentliche Pointe, auf die es da ankommt, ist im Deutschen gar nicht ersichtlich. Im Hebräischen steht nämlich für Fels ein anderes Wort in 2. Mose 17 als in 4. Mose 20. In 2. Mose 17 ist es das Wort Zur und 4. Mose 20 das Wort Sela. Zur meint einen Felsblock. Sela meint ein Felsmassiv. Also Zur ist der kleine Fels, Sela ist im Gegensatz dazu der große Fels. Und so weist der kleine Felsblock in 4. Mose 17 auf den erniedrigten Christus hin. Während das Felsmassiv in 4. Mose 20 auf den erhöhten, verherrlichten Christus hinweist. Nun, der erniedrigte Christus musste geschlagen werden, damit Gottes Segen fließen konnte. Aber der erhöhte Christus darf nicht geschlagen werden, denn er hat ein für alle Mal gelitten. Also wir haben den Auftrag, mit dem erhöhten Christus im Gespräch zu sein, mit ihm zu sprechen. Also Moses Handlung war nicht im Plan Gottes und damit ein Ungehorsam, ein Verstoß gegen sein Gebot, er solle mit dem Felsen sprechen. In dem Sinn sehen wir also von der geistlichen Bedeutung hier wirklich etwas ganz, ganz Tiefsinniges. Vielleicht noch nebenbei bemerkt, ganz am Ende der Geschichte Israels wird ja wieder Wasser fließen. Woher? Wie, aus dem? Ja, aus dem Tempelberg, nicht Ölberg, Tempelberg, aus dem Heiligtum, Hesekiel 47. Ja, wo wird das Heiligtum sein? Es heißt ja in Hesekiel 42, das Gesetz des Hauses, auf dem Gipfel des Berges soll alles ringsherum hochheilig sein. Das Haus, das Tempelhaus, wird wie die früheren Tempel auf dem Gipfel des Berges sein. Und was ist der Gipfel des Berges Moria? Ein Fels. Dort drauf wird auch das zukünftige Heiligtum wieder sein. Das heißt also, das Wasser, das in der Zukunft aus dem Heiligtum hervorkommen wird, wird aus dem Felsen hervorkommen. So beginnt also die Geschichte Israels mit Wasser aus dem Felsen und es wird dann auch wieder enden mit Wasser aus dem Felsen. Jetzt aber zurück zu Mose. Deswegen, wegen dieses Ungehorsams, durfte Mose nicht ins Land. Er konnte allein, 5. Mose 34, vom Berg Nebo aus das Land erblicken. Von Nebo aus hat man einen Blick übrigens bis nach Galiläa hinauf. Er durfte das Land sehen, aber konnte das Volk nicht hineinführen, wegen dem Ungehorsam. Aber das Ganze hat noch eine weitere Bedeutung. Mose als Gesetzgeber ist der Vertreter des Sinaitischen Bundes, der Sinaitischen Gesetze. Und das haben wir deutlich gesehen, das Gesetz, das Einhalten von Geboten aus eigener Kraft, bringt den Menschen nicht in den Segen Gottes. Also auch da ist es so tiefsinnig, Mose darf nur das Land sehen, aber er kann das Volk nicht hineinführen. Das Gesetz kann den Menschen nicht in Gottes Segen hineinbringen. Aber sein Nachfolger Josua muss das tun. Hebräisch Jehoshua. Kurzform Jeshua. Das ist der hebräische Name für Jesus. Also Jesus musste damals das Volk in das verheißene Land hineinführen. Und das ist doch auch wieder ganz gewaltig. Das fünfte Buch Mose endet damit, dass Mose stirbt und nichts zur Vollendung führt. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, Hebräer 7. Und es ist Jesus, der das Volk hineinführt. Übrigens, die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, da heißt das Buch Josua, heißt das Buch Jesus. Ja. Also da sehen wir auch heilsgeschichtlich gewaltig dieser Übergang von dem ersten Teil der Bibel, das Gesetz, die fünf Bücher Mose, und dann wird gezeigt, aber wirklich in den Segen hineinführen, das kann nicht das Gesetz, sondern Jesus, Josua. Noch irgendwelche?
Ja?
Die erste Stelle war 2. Mose 12. Ja. Und der zweite Stelle haben Sie gesagt, Vers. Ja. Ja, also es ist der Herr selbst, der nach Ägypten kommt oder gekommen ist. Und das Verderben im Vers 13 ist einfach die Tatsache, das Erschlagen der Erstgeburt. Und der Verderber, das ist Gott selber, der das Gericht ausübt. Also der Herr selbst ist auch der Verderber. Ach so, ja, das ist natürlich ganz falsch, denn der Verderber war effektiv Gott selbst. Es geht in 2. Mose 12 geht es nicht um den Schutz vor Satans Macht, sondern es geht um den Schutz vor dem wohlverdienten Gericht Gottes. Also Gott ging hindurch, Gott schlug nicht das ganze Land Ägypten, sondern einfach beispielhaft die Erstgeborenen. Aber auch Israel stand genau unter dem gleichen Verdikt Gottes, also unter dem gleichen Urteil. Auch sie hätten alle sterben müssen, die Erstgeborenen. Das Blut konnte sie schützen. Es geht also nicht um Schutz vor Satan, sondern es geht um Schutz vor dem Gericht Gottes. Das ist der Punkt hier. Ich meine, dass wir als Erlöste auch Schutz haben vor Satans Angriffen, das ist wieder eine andere Sache, die an anderen Orten erklärt wird. Und allein schon durch die Tatsache, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten hat. Das ist die Grundlage, dass wir von Satans Macht befreit sind. Ja, weiter?
Gut.
Ja, Ich meine, in der Zeit, wo es jetzt keinen Tempel gegeben hat, seit dem Jahr 70, das ist die Zeit der Gemeinde, wo Gott ein geistliches Haus baut, mit lebendigen Bausteinen aus allen Nationen. Aber diese Zeit ist beschränkt, und wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, also diese bestimmte Zahl, die Gott vorhergesehen hat, die aus den Völkern zum Glauben kommen wird, dann findet die Entrückung statt und Israel wird wieder den Platz bekommen, diesen bevorrechtigten Platz, wie in der Zeit des Alten Testaments. Und dann wird wieder ein Tempel stehen in Jerusalem. Also man muss einfach alles an seinem Ort stehen lassen, und da gibt es viele Stellen im Alten und dann auch im Neuen Testament, die von einem kommenden dritten Tempel sprechen. Noch etwas? Dann fahren wir weiter. Blatt wenden. Einführung in den levitischen Opferdienst. Wir haben gesehen, wie eigentlich durch das ganze Gesetz hindurch es sich dahin zieht wie ein roter Faden, das Thema vom Opfer. Und es ist eigentlich umso eindrücklicher und verwunderlicher, als wir ja uns im Klaren sind, wie das Neue Testament uns zeigt, aus Gesetzeswerken kann kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden. Und gerade in diesem selben Gesetz wird uns auch der Weg des Heils gezeigt, nicht aus eigenen Werken, sondern durch die stellvertretende Erlösungstat des Herrn Jesus. Also im gleichen Gesetz wird auch die Lösung durch Glauben und Stellvertretung und Opfer so eindrücklich vorgestellt. Und wir haben gesehen, das hat begonnen, bereits 1. Mose 3, Vers 15. Dort beginnt der rote Faden. Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen und der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Eine kleine Anekdote. Vielen ist ja Bruder Fein van Draat, Johann, bekannt. Er war mit Journalistenausweis in Israel und musste reportieren. Er ging zur Klagemauer und kam in ein Gespräch mit einem Rabbi und wollte mit ihm über den leidenden Messias sprechen. Der Rabbi sagt, wollte nichts annehmen, Jesaja 53 und so. Da müssen Sie mir beweisen, nur aus der Tora. Ja? Denn die Tora ist die Grundlage der Offenbarung. Nur aus der Tora beweisen. 5 Bücher Mose. Oh, jetzt haben wir Jesaja 53 nicht. Psalm 22 auch nicht. Ja, was machen wir? Nun, Bruder Fein van Draat sagt, in 1. Mose 3 sagt Gott, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Oh ja, natürlich. Am Ende der Zeit wird der Sieg Gottes da sein über das Böse. Ja, sagt Bruder Fein van Draat. Aber dann heißt es aber, die Schlange wird ihm in den Fersen stechen. Und das ist doch nicht so eine ganz angenehme Erfahrung, oder? Der Rabbi schaut auf die Uhr und wie ein guter Sohn Jakobs sagt er, oh, es ist Zeit, ich muss gehen. Also, wir haben den leidenden Messias bereits im Gesetz ab Kapitel 3. Und dann noch etwas Besonderes. Er wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird in die Ferse stechen. Also mit dem Giftzahn. In die Ferse. Vor einigen Jahren hat man in Israel ein Ossuarium, also einen Knochensarg gefunden aus der Zeit des ersten Jahrhunderts mit einem Gekreuzigten da drin. Und man hat seinen Fußknochen gefunden, noch mit dem Nagel drin. Man konnte den nicht mehr rausziehen nach der Kreuzigung. Da ist er noch drin geblieben, 10 Zentimeter lang. Und jetzt hat man endlich mal festgestellt, an einem authentischen Beispiel, wie hat man damals gekreuzigt? Man hat festgestellt, jetzt können wir alle diese Bilder aus dem Mittelalter über Kreuzigung, könnt ihr alle vergessen. Sieht man noch immer den Nagel vorne in den Fuß hinein, oder? Den Nagel hat man so eingepflanzt, dass der Kreuzespfahl war da und dann die Füße auf der Seite Und man hat von der Seite her dann durch den Fersenknöchel unter dem Gelenkknochen durch gebohrt bis ins Holz hinein. So ist man gehangen. Und eben zwischen den Füßen das Holz. Man hat also den Fersenknochen mit dem Nagel drin. Und das ist doch so dramatisch zu sehen, wie wörtlich sich 1. Mose 3 erfüllt hat. Du wirst ihm in die Ferse stechen. Und so ist der Nagel wirklich in den Fersenknochen geschlagen worden bei unserem Erlöser. So hat sich das also dramatisch erfüllt. Und von 3. Mose 3 beginnt diese blutige rote Spur der Opfer, hinweisend auf das eine Opfer von Golgatha. Und wo wird am meisten über die Opfer gesprochen? In den 5 Büchern Mose? 3. Mose haben wir jetzt gelernt, ja. Und war sowieso bekannt den meisten vorher. Also, und das 3. Buch Mose ist genau in der Mitte der 5 Bücher Mose, ja. Das zeigt uns nochmals die Zentralität des Opfers Christi. Übrigens, das sehen wir auch wie ein roter Faden, das Opfer im Zentrum. Zum Beispiel die Stiftshütte hatte nach 2. Mose, letzten Kapitel, hatte einen Vorhof von wie viel auf wie viel Ellen? 7 Ellen wenn ich immer so dumme Fragen stelle. Aber das zeigt uns, solche scheinbaren Nebensächlichkeiten können dann plötzlich doch ganz nützlich sein. Es sind nämlich tatsächlich 50 auf 100 Ellen. Also 25 auf 50 Meter. Das heißt, wir haben hier eigentlich 2 Quadrate, ja? 2 Quadrate mit Seitenlänge 50 Ellen. Wenn man die Geräte schön verteilt, Brandopferaltar, Waschbecken und dann das Heiligtum mit Allerheiligstem, dann ergibt sich, dass der Altar ins Zentrum kommt von dem ersten Quadrat. Wenn wir also die Diagonale ziehen durch das erste 50-Ellen-Quadrat, es schneidet sich im Brandopferaltar. Das Opfer in der Mitte. Dann nehmen wir den zweiten Würfel, verteilen das schön drin, dann kommen wir an die Diagonale und sie schneidet sich tatsächlich im Sühnedeckel der Bundeslade. Im Allerheiligsten. Da, wo das Blut am Versöhnungstag gesprengt wurde. Das Opfer in der Mitte. Wir gehen weiter, halten zum Beispiel an in Hesekiel 40 bis 48, der Plan von einem zukünftigen letzten Tempel. Man rechnet alles zusammen, die Maße, die dort angegeben sind. Oh, es gibt die inneren Vorhöfe, ein Quadrat von 500 Ellen Seitenlänge. Ja, das ist ein Zehnfaches von dem Würfel aus der Stiftshütte. Einfach ein bisschen größer. Es kommen auch mehr Leute dann. Und wenn man dann die Diagonale zieht durch das 500-Ellen-Quadrat, es schneidet sich, sage und schreibe, im Altar. Das Opfer in der Mitte. Und wir gehen in die Evangelien. Und wer ist der Gekreuzigte in der Mitte? Der Herr Jesus. Und wir gehen weiter bis in die Offenbarung und wir sehen das Lamm in der Mitte des Thrones. Christus in der Mitte. Ganz zentral. Und wir haben es heute Morgen übrigens auch schon gefunden. Die Quelle des Lebens, der Baum des Lebens, war im Garten Eden in der Mitte. Nicht der andere Baum, nur der Baum des Lebens in der Mitte. Also, der Jesus, das Opfer, die Quelle des Lebens, ganz zentral. Darum in den 5 Büchern Mose, die Opferkapitel im Zentrum der Tora. Wir können unterscheiden 4 blutige Opfer. Erstens Brandopfer. Zweitens Friedensopfer, drittens Sündopfer und viertens Schuldopfer. Dann gab es aber auch unblutige Opfer, wie zum Beispiel Speisopfer, Trankopfer und auch gewisse Hebopfer. Wir wollen unser Augenmerk besonders auf die blutigen Opfer richten. Und wollen zuerst mal sehen die Bedeutung der Opfer aus alttestamentlicher Sicht. Jesaja 53 haben wir heute Morgen schon drangenommen und haben gesehen, Jesaja 53, 7, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. So wird der Messias beschrieben in seinem Gang nach Golgatha. Weiter haben wir in Jesaja 53 aber noch mehr ganz direkte Zusammenhänge mit dem Opferdienst. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Da haben wir einen Ausdruck aus dem Opfersystem des Gesetzes. Das Schuldopfer. Aus 3. Mose 5. Also der Ausdruck wird ganz direkt hier auf das Opfer des Knechtes des Herrn bezogen. Dann noch etwas Eindrückliches, Vers 12 in der Mitte. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Man hat das schon so viel mal gelesen, diese Stelle. Aber wie schüttet man seine Seele aus in den Tod? Ausschütten ist doch etwas mit einer Flüssigkeit, oder? Und 3. Mose 17 erklärt, ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben. In ihm ist die Seele. Und Seele meint dort einfach Leben. Das Blut ist gewissermaßen der Inbegriff des Lebens. Und wenn es hier heißt von dem Erlöser, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, das heißt, er hat sein Blut ausgeschüttet. Sein Blut vergossen. Also auch hier wird die Verbindung zum 3. Mose ganz, ganz deutlich aus alttestamentlicher Sicht. Das Ganze wird vielleicht noch grandioser, wenn wir Psalm 40 aufschlagen. Ein Psalm von König David. Aber er spricht nicht über eigene Erfahrungen. Und weil er ein Prophet war, hat er von dem Messias gesprochen. Wir lesen Vers 6. An Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Was sagt hier der Sprecher? Es ist eigentlich nicht diese Schlacht, Brand und Sündopfer, die Gott wirklich letztlich möchte. Und dann sagt er, ich komme. Und das wird uns erklärt in Hebräer 10. Wird gezeigt, dass hier der Herr Jesus gesprochen hat. Hebräer 10, Vers 5. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und dann erklärt der Hebräerbrief, also, der Herr Jesus sagt in diesem Psalm, dass diese Opfer eigentlich nicht Gottes Willen erfüllen konnten,
Aber jetzt kommt er, um das wahre Opfer zu sein. Und es wird erklärt, Vers 9, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, auf dass er das Zweite aufrichte. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Also der Messias sagt schon alttestamentlich, die Opfer aus 3. Mose, die hat Gott nicht eigentlich gewollt. Sondern was er wollte, ist die Erfüllung durch mein Kommen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, und das bedeutet die Hingabe am Kreuz. Jetzt könnte ein Kritiker kommen und sagen, ja, das ist doch schon schön da. Denn in Hebräer 10 heißt es, einen Leib aber hast du mir bereitet. Aber in Psalm 40 heißt doch das ganz anders. Hebräischen Text heißt es doch da, Ohren hast du mir bereitet. Und es gibt eine wunderbare Erklärung dafür. Wörtlich in der alten Elberfelder steht ja in der Fußnote, Ohren hast du mir wörtlich gegraben. Wenn ein Kind im Mutterleib wird, ist es zuerst eine ungeformte Masse, so wie Psalm 139, Vers 15, deine Augen sahen meine ungeformte Masse oder mein Knäuel. Und dann eines der ersten ganz frühen Ereignisse ist, dass sich plötzlich Furchen bilden, die sich vertiefen zu dem Gehörkanal. Also die Bildung des Gehörkanals gehört zu den ganz frühen embryonalen Entwicklungen. Wenn also hier der Messias sagt, Ohren hast du mir gegraben, heißt es, du hast mich, hast mir im Mutterleib einen Körper bereitet, und Hebräer 10, Vers 4 sagt, in welchem Moment hat der Herr Jesus das gesprochen? Ist einem aufgefallen, was dort gestanden ist? Haben wir es gefunden? Ja, in welchem Moment hat der Herr das gesagt? In welchem Moment seines Lebens? Ja, als er in die Welt kommt, bei seiner Geburt, als Sohn Gottes, konnte er dann schon reden, oder? Als Mensch nicht, aber er ist gleichzeitig der Sohn Gottes. Und als er als Mensch, als kleines Baby in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir, Ohren hast du mir gegraben, ich komme, um deinen Willen zu tun. So zeigt das Alte Testament bereits, dass die Opfer nur symbolisch, nur vorläufig sind und ihre Erfüllung finden in der Menschwerdung des Sohnes Gottes, der kommt, geboren wird, um zu sterben als Opfer. Also in dem Sinn, denke ich, das auch wieder ganz überwältigend. Aus alttestamentlicher Sicht konnte man schon solche Dinge erkennen. Und dann zur Bedeutung aus neutestamentlicher Sicht, das kennen wir aus Hebräer 9, und sehen, wie eben sich all diese Opfer in dem ein für allemal vollbrachten Opfer Christi erfüllt haben. Und jetzt gehen wir weiter zu dem blutigen Opfer im Detail. Wenn nicht noch Fragen sind zuerst. Nichts? Gut. Also erstens, Brandopfer. Also das Ziel von dem, was wir jetzt machen, ist, dass wir alle nachher immer wissen, was Brandopfer bedeutet, was Friedensopfer bedeutet. Das ist nämlich so schwierig, oder? Man hört das dauernd und das wird in Anbetungsstunden immer wieder verwendet. Aber vielen sagt es gar nichts. Was bedeutet jetzt Brandopfer? Es ist so kompliziert, es ist so verwirrende Begriffe. Und da möchte ich mich so unausführlich wie möglich ausdrücken, einfach, dass wir mal die Begriffe schön auseinanderhalten und systematisch vor uns haben. Das soll das Lehrziel sein. Also erstens Brandopfer.
Auf Hebräisch heißt das Ola, und das bedeutet etwas, das aufsteigt.
Das aufsteigende Opfer.
Im Neuen Testament wird es genannt im Griechischen Holokautoma.
Das heißt, das vollständig Verbrannte.
Davon kommt übrigens das Wort Holocaust.
Eigentlich gar nicht angemessen.
Denn das jüdische Volk war nicht ein Brandopfer, das ist nur der Herr Jesus.
Das vollständig verbrannte Opfer.
Also wörtlich vollständig verbrannt werdendes. So kommt das vor in Hebräer 10, Vers 6. Und dieses Opfer ist immer ein Opfer zur Verherrlichung Gottes. Darum wird immer von diesem Opfer gesagt, es sei zum lieblichen Geruch dem Herrn, dem Ewigen.
Beziehungsweise, man kann den gleichen Ausdruck übersetzen mit zum Geruch der Ruhe für den Ewigen. Dann kommen einige Stellen aus 3. Mose 1, wo das so vorkommt.
Und dann vergleiche 1. Mose 8, Vers 21. Da wird nämlich schon bei dem Opfer von Noah wird gesagt, diese Brandopfer waren zum Wohl, waren auch eben zum Geruch der Ruhe für den Ewigen.
In 3. Mose 1, Vers 3 wird dann gesagt, wer das Opfer darbringt, für ihn gilt, es wird zum Wohlgefallen für ihn sein vor dem Ewigen.
Also, ein Opfer, das zum Wohlgefallen für Gott aufsteigt, und der es bringt, ihm wird der Wohlgefallen dieses Opfers zugerechnet.
Und zwar wird betont in 3. Mose 1,
der Opfernde musste die Hände auf den Kopf legen. Sehen wir das in 3. Mose 1, Vers 4. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen.
Wobei legen ist eigentlich schwach im Deutschen.
Der hebräische Ausdruck Samach bedeutet auflegen, aber mit Druck auflehnen. Also man hat das auch so praktiziert im Judentum. Der Opfernde musste wirklich sein Gewicht auf den Kopf drücken des Opfers. Und jetzt wird nämlich die Bedeutung klar. Das ganze Gewicht der Person wird übertragen. Das ist Identifikation, Einsmachung mit dem Opfer. Oder ein anderes Beispiel. Mose hat doch die Hände aufgelegt auf Josua, 5. Mose 34, und ihn als Nachfolger bestätigt. Das ist das gleiche Wort. Er hat also nicht nur einfach die Hände so ein bisschen draufgelegt, sondern gedrückt und hat das ganze Gewicht seiner Person Josua übergeben, damit sie Josua gehorchen, wie sie ihm gehorcht haben. Dadurch wird Handauflegung deutlicher in seiner Bedeutung. Also, jetzt der Opfernde, der das Opfer zum Wohlgefallen für Gott bringt, er stützt sich auf das Opfer und dadurch wird das Wohlgefallen des Opfers ihm zugerechnet. Und das drückt uns Folgendes aus. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben und hat alles nach dem Plan des Vaters erfüllt. Und das war zur Ehre Gottes. Gott ist verherrlicht worden durch diese Hingabe des Herrn Jesus bis zum Letzten, bis in den Tod. Und wenn wir im Glauben uns mit dem Herrn Jesus verbinden, ihn als unser Opfer annehmen, das ist Handauflegung, dann wird uns die ganze Wohlgefälligkeit dieses Opfers wird uns zugerechnet. Und das ist genau das, was steht in Epheser 1, Vers 7, dass wir angenehm gemacht sind in dem Geliebten. Das ist gewaltig. Der Jesus sagt im Johannesevangelium, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also das ist das Brandopfer, Der Herr Jesus hat durch seine völlige Hingabe, völlig, eben vollständig verbrannt, durch seine völlige Hingabe hat er Gott verherrlicht. Und jeder Mensch, der sich mit diesem Opfer wirklich verbindet und eins macht, ihm wird diese ganze Herrlichkeit zugerechnet. Und das ist auch die Bedeutung in Vers 4 von Umsühnung zu tun. Man ist überrascht. Es geht ja gar nicht um Sünde beim Brandopfer. Aber es ist wichtig zu wissen, Sühnen heißt im Hebräischen zudecken. Also kann es verschiedene Bedeutungen haben. Hier heißt es, um Sühnung zu tun, heißt wörtlich, über ihm zuzudecken. Das heißt, wir werden mit Christi Herrlichkeit überdeckt, sodass Gott uns, wenn er uns anschaut, sieht er die Schönheit des Opfers des Herrn Jesus. So drückt also das Brandopfer drückt aus die Vollkommenheit Christi. Bis dahin? Fragen? Weil eben dieses ganze Opfer kam ins Feuer. Also alle Teile wurden verbrannt. Und das weist darauf hin, wie der Herr Jesus sich vollständig hingegeben hat, nichts zurückgehalten hat. Noch was? Dann gehen wir zum Friedensopfer. Das kommt vor in 3. Mose 3 wird das beschrieben. Auf Hebräisch heißt es Zvach Shelamim. Da haben wir das Wort drin, das verwandt ist mit Shalom, oder? Shalom heißt Friede. Das Zvach Shelamim ist das Friedensopfer. Aber das Wort Shelamim hat viele Bedeutungen. Es kann eigentlich bedeuten ein Friedensopfer, aber auch ein Dankopfer. Oder ein Rettungsopfer, ein Wohlstandsopfer, ein Gemeinschaftsopfer, ein Freundschaftsopfer. Das Wort Shelamim ist so reich in der Bedeutung. Und manchmal wird diese Art Opfer einfach genannt Schlachtopfer. Ich habe da Stellen angegeben, 1. Korinther 10, Vers 18 wird über Schlachtopfer gesprochen. Und manchmal ist das, nicht immer, ist es ein ganz spezifischer Ausdruck für diese Art von Opfer. Jetzt ist das Eindrückliche bei diesem Opfer, das Besondere an diesem Opfer, wer es brachte, durfte einen Teil davon Gott verbrennen auf dem Altar und einen Teil durfte er selber essen. Er durfte auch andere einladen, dass sie mit ihm an der Mahlzeit teilnehmen. Wir kennen doch die Geschichte von Hanna und Elkana, wie sie jährlich nach Silo zur Stiftshütte gegangen sind und dann hat es doch immer Fleischstücke gegeben. Hanna hat immer das Doppelte bekommen vom Friedensopfer. Also, bei diesem Opfer hatten Menschen untereinander Gemeinschaft und hatten auch Gemeinschaft mit Gott. Weil er einen Teil bekam und man selbst auch einen Teil bekam. Und Gemeinschaft ist doch, dass man sich an dem gleichen Anteil hat, an dem gleichen freut, sich für das Gleiche interessiert. Und so ist also das Friedensopfer gewissermaßen das Gemeinschaftsopfer. Und es zeigt uns das, was in Kolosser 1, Vers 20 steht, dass der Herr Jesus Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also durch sein Opfer können wir Gemeinschaft haben in Frieden mit Gott und auch Frieden und Gemeinschaft mit unseren Mitgläubigen. Ist bis dahin eine Frage? Gut, dann gehen wir weiter. Das Sündopfer. Hebräisch heißt das Chatat. Das Wort heißt Sünde. Und je nach Zusammenhang heißt es Sündopfer. Aber es ist wichtig, das Wort Opfer steckt gar nicht drin. Es ist einfach Sünde. Sünde oder Zielverfehlung. Und im Neuen Testament wird es genannt Opfer für die Sünde. Also wenn der Ausdruck vorkommt, Opfer für die Sünde, in Hebräer 10, Vers 6 und in Römer 8, Vers 3, das ist ganz speziell das Sündopfer gemeint. Und dieses Opfer wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Da musste auch der Opfernde, der Schuldige, musste wieder die Handauflegung vollziehen, drückte also sein Gewicht drauf und musste seine Schuld konkret bekennen. Jetzt wechselt er auf das Opfer über. Beim Brandopfer hat das Brandopfer auf den Opfernden übertragen, oder? Und jetzt wird beim Sündopfer der Schuldige überträgt symbolisch die Schuld auf das unschuldige Tier. Und dann sagt Gott, das ist so abscheulich, Sünde, ich möchte dieses Opfer nicht mehr sehen in meiner Gegenwart. Hinaus! Und man musste es außerhalb des Lagers von Israel, musste man es verbrennen. Im Neuen Testament, und zur Zeit der Evangelien, da gab es ja nicht mehr die Stiftshütte und das Lager Israel im Sinai, oder? Aber man hat folgende Sicht gehabt. Der Tempel entspricht der Stiftshütte und dann die Stadt darum herum, die Stadt Jerusalem, die hat man bezeichnet als das Lager Israels. Und darum, die Sündopfer wurden dann immer außerhalb der Stadt von Jerusalem verbrannt. Und als der Herr Jesus gekommen ist, hat man ihn außerhalb der Stadt vor dem Gartentor gekreuzigt. Das ist also tatsächlich geschehen, dass das Opfer außerhalb des Lagers als Sündopfer sterben musste. Jetzt haben wir aber viertens das Schuldopfer, und da wollen wir ganz gut auseinanderhalten, herausarbeiten, was der Unterschied ist. Sünde, Schuld. Also, das Opfer heißt auf Hebräisch Ascham, das ist übrigens auch nur einfach Schuld. Und dann je nach Zusammenhang ist es eben nicht Schuld, sondern Schuld. Opfer. Aber das wird in anderen Fällen verwendet. Zum Beispiel, wenn ich jemandem 100 Schekel gestohlen hätte. Mark gab es ja noch nicht damals. Dann, und ich das eingesehen habe, dass es falsch ist, 100 Schekel stehlen, dann musste ich ein Opfer bringen und diese Schuld konkret bekennen. Ja, aber damit war der Schaden noch nicht behoben, denn die 100 Schekel waren ja immer noch weg, oder? Also, da musste ich dem Geschädigten die 100 Schekel zurückgeben, und das heißt, bei der Beschreibung des Schuldopfers, 20% dazu, ein Fünftel dazu, also 120 Schekel. Also das Schuldopfer betont Folgendes: Wenn ich eine Sünde begehe, dann hat die Sünde auch Auswirkungen, denn sie schädigt andere. Aber gerade das Schuldopfer betont, dass der Herr Jesus gekommen ist, um zu sterben für unsere Sünden, aber auch um die Auswirkungen und den Schaden, den wir angerichtet haben, wieder gut zu machen. Das ist gewaltig. Und ich glaube, das trifft uns ganz besonders in solchen Fällen. Es gibt ja Fälle, wo wir Dinge wieder erstatten können. Aber es gibt ja so viele Dinge, die wir gar nicht mehr reparieren können. Und da dürfen wir wirklich wissen, dass der Herr Jesus ist nicht nur gestorben für das, was wir getan haben, sondern er ist auch gestorben im Blick auf das, was wir kaputt gemacht haben. auch die Reparation, dafür ist er auch gestorben. Und das schon irgendwie gewaltig, das können wir umschreiben im Schuldopfer: das Werk Christi macht allen Schaden gut. Und jetzt verstehen wir besser den Zusammenhang oder den Gegensatz zum Sündopfer. Also das Sündopfer, wenn ich irgendetwas Bösartiges sonst gemacht habe, wo nicht irgendwie unbedingt jemand direkt geschädigt wurde, dann muss ich ein Sündopfer bringen. Und das Sündopfer betonte also mehr überhaupt die Boshaftigkeit der Sünde an sich und damit eben auch, woher kommt das eigentlich, das Böse? Woher kommt es überhaupt, dass wir boshafte Dinge getan haben in unserem Leben? Das kommt aus uns heraus, weil wir eine sündige Natur haben. Und das Sündopfer, eben, es heißt einfach Sünde, weil es ausdrückt, dieses Opfer ist einfach für das Verdorbene, für das Böse, um es wegzutun. Das zeigt, dass Christus nicht nur gestorben ist für das, was wir getan haben, sondern er ist letztlich auch gestorben für das, für die Wurzel in uns, die Sünde in uns. Also betont das Sündopfer mehr die Quelle, woher unsere Sünden gekommen sind, und das Schuldopfer betont mehr die Auswirkungen, die unsere Sünden verursacht haben. Und für das alles ist der Herr Jesus gestorben. Ich fasse also nochmals zusammen. Das Brandopfer zeigt, der Herr Jesus hat sich ganz für Gott hingegeben, zu seiner Ehre. Und wenn wir dieses Opfer für uns annehmen, dann wird uns diese Herrlichkeit Christi zugerechnet. Gott sieht uns in der Schönheit und Herrlichkeit von seinem Sohn. Zweitens, das Friedensopfer. Der Herr Jesus ist gestorben, damit wir Frieden und Gemeinschaft mit Gott haben könnten und mit unseren Mitgläubigen. Drittens, das Sündopfer. Der Herr Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber auch für die Macht der Sünde in uns, um uns davon zu befreien. Das Schuldopfer. Der Herr Jesus ist gestorben für unsere Sünden, aber auch um den Schaden, den wir angerichtet haben, wieder gut zu machen. Aber wenn man das so einfach beschränkt auf ein paar Dinge, dann kann man sich das viel besser einprägen. Und dann, wenn man wieder beim Lesen auf diese Ausdrücke kommt, kann man das viel besser wieder zuordnen. Ist bis dahin etwas? Ich habe das eigentlich auslassen wollen, aber ich kann schon was dazu sagen. Ja, ein Webopfer, das heißt hin und her schwingen. Das heißt also, bei gewissen Opfern war es vorgeschrieben, dass man die webte vor dem Herrn. Das heißt, ebenso hin und her schwang, um gewissermaßen Gott das Opfer von allen Seiten zu zeigen. Übertragen muss ich zuerst erklären, was das Speisopfer überhaupt bedeutet. Speisopfer war aus Mehl und immer ungesäuert. Also alle die Speisopfer, die auf den Altar kamen. Sauerteig haben wir heute Morgen in Verbindung mit dem Passa gesehen, immer ein Bild der Sünde. Das Mehl spricht davon, es ist aus Getreide, das aus der Erde hervorgewachsen ist. Und so ist der Herr Jesus, der Erlöser, ist ein wirklicher Mensch, als wirklicher Mensch auf Erden. Ist er aufgewachsen, aber sein Leben war vollkommen ohne Sünde. Und das Speisopfer spricht also insbesondere von seinem vollkommenen Leben, sündlosen Leben. Die Speisopfer waren eigentlich immer in Verbindung mit Blutopfern. Also man brachte nicht einfach ein Speisopfer da so als Speisopfer, sondern die waren immer kombiniert mit blutigen Opfern. Das ist noch wichtig, weil im ersten Buch Mose, Abel hat ein Blutopfer gebracht, aber sein Bruder hat ein Speisopfer gebracht. Kain brachte ein Speisopfer, aber nicht in Verbindung mit Blut. Und dort ist der wunde Punkt. Man kann sich dann fragen, ja, aber später im Gesetz Mose hat man ja auch die Speisopfer. Aber die waren immer in Verbindung mit dem Altar und mit dem Blut des Altars. Also, wir können Gott nicht ein unblutiges Opfer bringen. Denn nur durch das Blut gibt es Versöhnung. Um das noch ein bisschen zu aktualisieren, es gibt manche moderne Bibelübersetzungen, da merkt man, dass die Übersetzer offensichtlich mit dem Begriff des Blutes im Neuen Testament Mühe haben. Und dann, da wo Blut, wo das Blut Christi erwähnt wird, das irgendwie mit anderen mit Wörtern wie Opfer oder irgend so versuchen, für den Geschmack des Menschen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert akzeptabler zu machen. Aber das ist genau das Problem, dass man eben nicht wie Kain einsieht, ich kann nur auf der Grundlage des Todes eines unschuldigen Stellvertreters vor Gott bestehen und sonst nicht. Dort liegt eigentlich das Grundproblem. Und ich möchte sogar behaupten, dass manche Tendenz im heutigen Vegetarismus damit in Verbindung steht, dass manche Menschen nicht mögen Fleisch essen, weil sie auch den Gedanken nicht ertragen, dass ein anderer sterben muss, damit wir leben können. Oder? Das ist ja beim Fleischgenuss. Ein anderer stirbt und ich kann leben. Und überleben, ja? Wenn man nichts isst, dann stirbt man. Ich habe das mal ganz konkret erlebt. Ich war auf einer Vortragsreise nach Deutschland, im Intercity war das, glaube ich. Dann eine gepflegte Dame war mir gegenüber im Speisewagen und irgendwie kam ich dann ins Gespräch. Ja, nein, war so. Ich hatte vor dem Essen gebetet. Und dann schaut sie mich so an. Da beten sie zuerst und dann fressen sie so ein Fleisch. Ja. Gut. Aber es kam dann heraus, sie sagte, sie sei Buddhistin. Aha. Und dann habe ich das, bin ich da auf das Fleisch noch weiter eingegangen. Ich sagte, ja, aber wahrscheinlich macht Ihnen sowieso auch der Gedanke des Opfers Mühe. Ja, ja, mit Opfern will Sie gar nichts zu tun haben. Ja? Also da kam wirklich die Aversion gegen den Gedanken des Opfers hervor. Und das äußerte sich bei ihr eben auch in der völligen Ablehnung von Fleischgenuss. Und so haben viele Menschen des 20. Jahrhunderts haben Mühe mit Blut, aber das ist gar nichts Modernes, sondern es ist im Prinzip der gleiche Weg wie der Weg Kains. Man will mit einem Opfer vor Gott erscheinen, aber nichts zu tun haben mit Blut und Tod und Stellvertretung. Also die Speisopfer im levitischen Opferdienst stehen in Verbindung mit den Blutopfern, stehen nicht einfach isoliert für sich da, aber stellen eben insbesondere das sündlose Leben des Herrn Jesus dar, das Voraussetzung war, dass er das Blutopfer auf Golgatha werden konnte. Ist das genügend? Gut. Weiter. Nichts mehr. Ja gut, dann habe ich doch noch etwas. Und zwar haben wir ja vier blutige Opfer gefunden. Und da kann man als aufmerksamer Bibelleser mal die Idee bekommen, könnte da irgendwie ein Zusammenhang bestehen mit den vier Evangelien? Man muss ja immer so ein bisschen Ideen haben. Und dann muss man dem nachgehen. Und manchmal wird man fündig. Nun, das Brandopfer, das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Ja, aber im Johannesevangelium wird ganz speziell betont, immer wieder kommt das wie ein Schlüsselwort, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Gott zu verherrlichen. Und die Herrlichkeit Gottes wird dauernd erwähnt. Kann man da zu Hause mit der Konkordanz auszählen. Und wird Überraschung, herrliche Überraschung erleben. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17,4, ich habe das Werk vollendet, welches Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und so zeigt eigentlich tatsächlich das Johannesevangelium insbesondere das Opfer des Herrn Jesus zur Herrlichkeit und Ehre Gottes. Jetzt gehen wir zum Friedensopfer, das Gemeinschaftsopfer. Da bietet sich geradezu die Verbindung zum Lukas-Evangelium an. Denn in keinem Evangelium kommt das Wort Frieden so oft vor wie gerade im Lukas-Evangelium. Also das ist Hausaufgabe auszählen. Und wer das nicht gerne tut, der kann mein Büchlein über die vier Evangelien nehmen. Es gibt hinten einen Anhang mit Statistik. Da findet man all diese Wörter drin. Ausgezählt, wie oft es vorkommt in den vier Evangelien, um zu zeigen statistisch, wie das immer charakteristisch ist für dieses Evangelium. Also Frieden, ganz eindeutig das typische Wort für das Lukas-Evangelium. Und wir finden es ganz am Anfang schon, die Engel sagen in der Weihnachtsgeschichte, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Da kommt der Friede schon. Und wir finden in keinem Evangelium so oft, dass der Herr Jesus zu jemandem auf Besuch geht. Muss man die Geschichten auf das hin untersuchen. Dauernd findet man Geschichten, die man nur im Lukas-Evangelium findet, wo der Herr auf Besuch geht. Und zum Beispiel auch die Geschichte mit Zachäus. Nur im Lukas-Evangelium. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und diesem Haus widerfährt Heil. Und wir wissen, dass Friedensopfer kann Friedensopfer oder Rettungs- oder Heilsopfer bedeuten. Nur im Lukas-Evangelium finden wir diese gewaltige Szene auf Golgatha. Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Gekreuzigte in der Mitte antwortet, das Sünd- und Schuldopfer mit Markus und Matthäus in Verbindung zu bringen. Denken wir mal ans Matthäus-Evangelium. Was sagt die aufgebrachte Meute in Jerusalem vor Pilatus? Sie sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen und sagen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir nehmen alle Konsequenzen unseres Tuns auf uns. Die Auswirkungen unseres Tuns. Das kommt nur im Matthäus-Evangelium vor. Das Schuldopfer. Und der Herr Jesus ist nicht nur gestorben, um die Schuld zu vergeben, seine Verwerfung, sondern auch um die Auswirkungen. Auch dafür ist er gestorben. Und dann bleibt uns noch das Markus-Evangelium. Und dort wird ja besonders betont, wie der Herr Jesus unermüdlich diente. Wird keine Weihnachtsgeschichte erzählt, kein Geschlechtsregister. Nach ein paar einleitenden Versen beginnt schon der Dienst. Der Herr Jesus wirkt und wirkt und wirkt und wirkt. Über 1100 Mal kommt das Wort und vor. Ich habe das statistisch betrachtet für das ganze Neue Testament. In keinem Buch des Neuen Testaments kommt es statistisch so dicht vor, das Wort und, wie im Markus-Evangelium. Also ganz nebensächliche Wörter können ganz bedeutsam sein. Und sie zeigen den unermüdlichen Dienst des Herrn Jesus bis in den Tod. Und dieser Diener, der nur Gutes getan hat, wird von seinem Volk abgelehnt. Und das offenbart eigentlich insbesondere die Bosheit des Menschen. Wenn man jemand nur Gutes erweist und dann wird man verworfen, das zeigt die Bosheit des Menschen. Aber das Markus-Evangelium will uns erzählen, und gerade für diese Bosheit ist der Herr Jesus auch gestorben am Kreuz. Da finden wir wirklich ganz eindrücklich diese vier Opfer verteilt über die vier Evangelien. Das Opfer Christi wird von allen Seiten betrachtet. Es fällt uns aber vielleicht auf, dass die Reihenfolge genau umgekehrt ist. Oder? Das Brandopfer mit Johannes, dann Lukas, Markus und Matthäus. Aber im Neuen Testament ist es genau umgekehrt. Man kann eigentlich sagen, die Reihenfolge, so ist die Seite Gottes. Zuerst wird das Brandopfer vorgestellt, das, was wichtig ist für Gott. Und wenn es um die Schuld geht, die andere Reihenfolge, das ist eigentlich die Reihenfolge, wie wir Menschen an das Opfer Christi herangehen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist ihm meistens am ehesten bewusst, was er angerichtet hat. Und er ist froh, dass der Herr Jesus auch dafür die Lösung geschaffen hat. Aber erst ein nächster Schritt ist, dass ihm bewusst wird, eigentlich wie bösartig das Böse überhaupt ist. Was in uns Menschen überhaupt drin steckt, das ist eine geistliche weitere Entwicklung, dass einem das bewusst wird. Und dann eine weitere Entwicklung ist, dass einem so richtig bewusst wird, wie gewaltig es ist, jetzt mit Gott Frieden zu haben. Und ein weiterer Schritt ist dann, um zu sehen, irgendwie, was der Herr Jesus Christus für Gott selber bedeutet. Dass dieses Opfer nicht nur einfach für mich geschehen ist, sondern dass es auch zur Ehre Gottes und gerade in erster Linie sogar zur Ehre Gottes geschehen ist. Also ob man von daher kommt oder daher kommt, alles hat seine Bedeutung. Und da eben treffen wir uns. Gott zeigt uns in 3. Mose, so wie er es sieht, und er lädt uns ein, zu kommen, ihm zu begegnen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu Hause. Ganz wörtlich, bei ihm in seinem Haus, um die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Ja, also, vielleicht sind jetzt noch Fragen und sonst können wir uns auch vielleicht noch etwas Zeit nehmen, um zu beten und so einen Abschluss zu machen, oder? Aber bitte, wenn Fragen sind.
Das ist völlig fertig machen.
Wie?
Das ist völlig gut, das fertig zu betrachten.
Zuerst. Ja, du meinst, dass wir noch Versöhnungstag und Opfer der roten jungen Kuh? Ich habe das eigentlich nur so hingetan, noch um der Vollständigkeit. Ich meine, der Versöhnungstag wäre 1,5 Stunden Minimum wert. Ja. Ich hätte auch da noch ein paar schöne Blätter dazu, aber die habe ich eben nicht mitgebracht, weil das reicht gar nicht. Aber vielleicht kann man noch erklären, dann ist es doch vollständig. Wir haben gesehen, im 1. Buch Mose gibt es ein ganz zentrales Opferkapitel. Das ist die Darbringung von Isaak im Land Moria. Dann im 2. Buch Mose ein ganz zentrales Kapitel, das Passa-Opfer, 2. Mose 12. Dann haben wir in 3. Mose ein ganz zentrales Opferkapitel, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und wir haben auch im 4. Buch Mose ganz zentral ein Opfer, das ist das Opfer der roten jungen Kuh. Das wäre natürlich ein Thema eben auch für sich, weil das Thema ist so unbekannt und dabei ist es so fundamental, ohne dieses Opfer läuft überhaupt nichts. Darum hat man ja vor Jahren so Probleme gehabt, weil man keine roten Kühe mehr gehabt hat. Und wenn man wieder den 3. Tempel einrichten wollte, dann musste man rote Kühe haben. Inzwischen ist Melodie auf die Welt gekommen. Hat die Weltpresse hat das nicht unbemerkt vorübergehen lassen. Nicht spontan ist zum ersten Mal seit Menschengedenken wieder eine rote Kuh spontan in Israel geboren worden. Und ziemlich alle waren sich einig, dass sie sterben soll, die Kuh. Die einen hätten sie am liebsten erschossen und die anderen hätten sie am liebsten geschlachtet und zu Asche verbrannt. Also der Tod aus verschiedenen Gründen. Die einen hatten Angst, dass das gibt Krieg, wenn man mit der Kuh weiterfährt, und die anderen wollten jetzt endlich mal einen 3. Tempel bauen und die Kuh schlachten. Also dieses Opfer ist ganz fundamental. Ohne dieses Opfer kann der ganze Opferdienst nicht funktionieren. Es ist ein Reinigungsopfer. Und nur wenn man rein ist, kann man die anderen Opfer bringen. Und dieses steht ausgerechnet im 4. Buch Mose. Die Wüstenwanderung, wo man dauernd unrein gemacht wird. Und Gott zeigt, wie man rein wird. Und darum 4. Mose 19, das Opfer der roten jungen Kuh. Ja. Noch jemand hat eine Frage, glaube ich. Ja.
Was ist im Neuen Testament der Fortsetzung irgendwie? Oder spielen wir es dann wieder?
Ja, in dem Sinn, dass das Neue Testament eben zeigt, dass der Herr Jesus auch gestorben ist, um den Schaden gut zu machen. Aber du meinst wahrscheinlich praktisch jetzt, ja, hier gibt es kein Gesetz, kein Befehl. Wir haben das Beispiel von Zachäus, der von sich aus fünffach erstatten wollte, ein bisschen mehr als 20%. Also wir haben in dem Sinn solches Beispiel, das anspornend wirken kann, aber wir haben keine Befehle, wie etwas geordnet werden muss. Und das ist auch etwas, das der Herr eben so individuell von Fall zu Fall einem Weisheit und Einsicht gibt, wie etwas geordnet werden kann, wenn es überhaupt geordnet werden kann. Noch etwas? Ja, wollen wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen, um das einige beten können.